limpio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.
Es ist Dienstag, der 16. Februar um genau 20 Uhr und 4 Minuten. Ihr seid wieder bei der Sendung, die sogar beim Derby 100% gibt, Doppelpass on Air hier beim Bermudafunk. Und ich freue mich ganz besonders, unseren Studiogast vorzustellen. Es ist unser Goalgetter vom SV Waldhof Mannheim, Dominik Martinovic. Hallo Dominik.
Hi, servus, Leute.
Okay, super. Also, nach meiner kleinen Introduction hat sich wahrscheinlich der Carlo auch schon eine erste Frage überlegt.
Ja, genau. Hallo Dominik. Wir hatten im Vorgespräch eben schon kurz gehört, dass ihr am Donnerstag Richtung Rostock fahrt.
Genau.
Genau. Und da haben der Paul und ich überlegt, das ist eine ziemlich lange Fahrt hier in den hohen Norden. Was macht man da auf vermutlich 10-12 Stunden Busfahrt?
Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich bin da ein Fan davon, dass ich mit dem, wir sind so eine Gruppe von 5-6 Leuten, da spielen ein bisschen Karten, Stadt, Land, Fluss, solche Sachen. Also ich schaue eine Serie oder einen Film, dann auf Netflix.
Ja, okay.
Also irgendwie versuche ich, dass da die Zeit schnell vorbeigeht oder ich schlafe da ein bisschen. Ich werde, glaube ich, jeder individuell da.
Was spielt ihr für Karten?
Wir spielen aktuell gerne das Spiel Wizards. Ich weiß nicht, ob
ich das sage. Cool, ja klar. Sehr gut, ja.
Das ist ein geiles Spiel, genau. Oder ja. Dann so normale Kartenspiele wie Bluff, Arschloch, sowas. Spiel, genau. Aber es sind auf jeden Fall geile Spiele dabei und da geht es dann auch schon los. Ja. Sind dezente Spieler, auf jeden Fall sind viele, die aggressiv sind, dann auch beim Kartenspielen schon.
Okay.
Also Arschloch bei Doppelpass, auch sehr beliebt gewesen in früheren Zeiten, in den letzten Jahren nicht mehr ganz so.
Ja, cooles Spiel, auf jeden Fall. Genau. Ja, gut.
Und ich finde interessant, ja, Stadtlandfluss spielt man tatsächlich?
Stadtlandfluss, ja, aber ich muss dann auch ehrlich sagen, ohne Fluss zum Beispiel.
Ja, das wir auch zu Hause.
Ich glaube, da ist Stadt-Land ist dabei, dann gibt es Berufswahl. Dann haben wir auch so ein Spiel, was also Fußballer nach Position und solche Sachen. Also,
okay. Oh, das klingt aber ganz spannend.
Die alte Schulzeit wieder rein, sagen wir mal.
Na gut, was soll man auch machen in 12 Stunden Fahrt oder so, ne?
Ja, genau. Ich glaube, es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Fahrt. Ich hatte die Fahrt noch nicht.
Ja. Groß Asbach warst du damals nicht in Rostock dabei, oder?
Ja, wir hatten damals das Glück, wir sind geflogen nach Rostock, beziehungsweise wir sind dann einmal über Leipzig gefahren und haben in Leipzig so einen Stop gemacht, dann ging das eigentlich auch noch.
Okay, klar. Aber ihr fahrt jetzt nonstop Donnerstagmorgen los und seid dann gegen Abend in Rostock?
Ja, also wir haben noch nicht den genauen Ablaufplan, aber Donnerstag früh ist noch kein Training und meine Information ist, dass wir dann vor Ort in Rostock Richtung Abend dann trainieren werden. Und Freitag dann, glaube ich, am Nachmittag, dass wir dann Samstag auf 14 Uhr bestmöglich vorbereitet sind.
Okay, ganz schönes Programm.
Ja. Auf jeden Fall, ja. Aber gehört dazu.
Okay. Ja, dann wünschen wir euch da natürlich alles Gute an alle Fans. Am Samstag um 14 Uhr. Ich glaube, es kommt nicht in frei.
Ne? Nur auf, auch nicht.
Genau, nur auf Magenta. Okay, alles klar. Leider müssen wir ein bisschen auch zurückschauen. Das war so wirklich die Frage, die am meisten kam. Dominik, was denkst du denn mit ein bisschen Abstand nochmal über das Derby?
Hat auf jeden Fall sehr wehgetan, muss ich jetzt persönlich sagen. Die Mannschaft hat es schon auch getroffen und mich persönlich auch. Natürlich haben wir uns da auch was ganz anderes vorgenommen. Wir wollten auf jeden Fall Kaiserslautern schlagen und als Gewinner vom Platz gehen. Leider hat es nicht geklappt und deswegen hat es auch nach dem Spiel und auch einige Tage danach noch sehr wehgetan. Dann wollten wir auf jeden Fall eine Reaktion jetzt auch zeigen beim Heimspiel. Ich denke, es ist uns besser gelungen, aber ja, leider wieder verloren. Und deswegen sind wir umso hungriger, dass wir jetzt am Samstag in Rostock da uns den Fans da etwas zurückgeben können.
Hat es euch ein bisschen überrascht gehabt, dass die Kaiserslauterer doch so, die jetzt nicht unbedingt als Favorit da nach Mannheim gekommen sind, plötzlich so aufgetreten sind, mit ganz viel Selbstbewusstsein hat man das Gefühl und wirklich hoch angelaufen sind auch und wirklich 90 Minuten fast Pressing gespielt haben?
Nee, überrascht jetzt nicht. Also unser Trainer hat uns da gut drauf vorbereitet. Wir wussten um die Stärken und auch um die Schwächen vom Gegner. Wir haben auf jeden Fall gute Einzelspieler, aber ja, ich denke, das Problem war, dass wir persönlich haben einfach nicht unser Spiel auf den Platz bringen können. Wir waren nicht aggressiv genug und haben einfach viel zu früh die Gegentore gefressen und auch noch meiner Meinung nach einfach unnötig, wie wir sie gefressen haben. Und dann liegt es halt 2-0 zurück in Kaiserslautern im Derby und die wollen natürlich da jetzt kein Gegentor fressen, verteidigen da mit aller Macht und wir sind da nicht durchgekommen und da man kann es uns auch glauben, also die Stimmung war bei uns auf jeden Fall auch auf dem Gelände dann dementsprechend und jeder Einzelne, egal ob er auf dem Platz von Anfang an war oder ob er eingewechselt wurde oder auf der Bank saß, ich glaube, jeden Einzelnen hat es da getroffen.
Okay, dann hat man im Mannheimer Morgen gelesen, dass ein paar Fans vorbeigekommen sind. Wie kannst du das vielleicht mal kurz beschreiben?
Ja, also einen Tag vorm Spiel beim Abschlusstraining waren schon einige, also wirklich sehr viele Fans waren da. War echt ein überragender Push. Hat man nochmal gesehen, was den Fans bedeutet hat. Und ja, nach der Niederlage, ich glaube 2-3 Tage später, kamen dann auch nochmal ein paar Fans. Und ja, haben einfach nochmal klar gemacht, wie groß der Schmerz für die Fans ist, für die Gemeinde, für die Umgebung. Und ja, auf gut Deutsch gesagt, haben die uns einfach da nochmal gezeigt, dass es so beim nächsten Spiel nicht geht.
Du bist ja ursprünglich aus Stuttgart, du kennst es vielleicht, das Derby Baden gegen Schwaben, ne? Das dürfte ähnliche Brisanz haben, sage ich mal. Und so ist das eben hier für uns.
Genau.
Zwischen Mannheim und Kaiserslautern.
Yo. Ja, also ich hatte ja auch schon das Hinspiel und deswegen habe ich da jetzt auch mit dem Cello Segert schon ein bisschen mehr drüber geredet gehabt, deswegen wusste ich auf jeden Fall von der Brisanz.
Ja, okay. Jetzt aber auch zu mehr Erfreulichem. Du bist letztes Jahr aus Groß Asbach gekommen, hast dort wie viele Tore geschossen? 4, 5, habe ich das richtig?
Ja, genau, ja.
Ja. Und man kann ja schon von einer kleinen Leistungsexplosion bei uns sprechen. Du bist auf jeden Fall unser Goalgetter. Wie kommt es denn dazu?
Also ich fühle mich sehr, sehr wohl im Verein und auch in der Stadt. Und ich glaube, vor allem für einen Offensivspieler geht es, wenn der Trainer einem oder das Trainerteam und die Vereinsführung, wenn die dem offensiven Spieler das Vertrauen schenken, macht es sehr, sehr viel aus. Man kann viel befreiter aufspielen und kann sich einfach auf seine Stärken beruhen. Und ich denke, dass ich da auch schon einige Scorerpunkte sammeln konnte. Ich bin jetzt bei 14, 15 Scorerpunkten und bin auch auf jeden Fall sehr zufrieden. Aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ich hätte auch das ein oder andere Ding schon machen können. Aber ich denke, das A und O ist da halt einfach das Trainerteam. Also wenn das Trainerteam hinter einem steht, dann kann man als Offensiver seine Leistungen umso besser umstellen. Und ich glaube, dass das Spielsystem mir auch entgegenkommt mit dem schnellen Umschaltspiel. Spricht das perfekt für meine Stärken. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich da auch der Mannschaft helfen konnte und uns da die ein oder anderen Punkte mitnehmen konnte.
Okay, und also eigentlich hieß es die ganze Zeit, also du spielst ja mehr oder weniger so Mittelstürmer oder ne, der auch immer mal ausweicht, aber eigentlich hieß es ja die ganze Zeit, du bist ein Außenstürmer eher. Was spielst du denn am lieber? Eher über außen und hättest gern noch einen vorne drin? Oder genau, oder also, als alleine auf weiter Flur sozusagen?
Ja, ich bin da sehr flexibel, ich kann auf jeden Fall auf den Außen spielen oder ich kann vorne zusammen mit einem Stürmer spielen oder auch eine hängende Spitze, wenn vorne ein größerer Stürmer ist. Also ich bin da ganz offen. Also der Trainer hat mich jetzt die ganze Saison vorne spielen lassen. Ich fühle mich da sehr, sehr wohl, muss ich sagen. Und klar, als Mittelstürmer musst du halt ein bisschen auch die Bälle erstmal bekommen. Als Außenstürmer geht es dann halt mehr um die 1-gegen-1-Aktion und da spielst du halt, sage ich mal, dem Stürmer die Bälle zu. Und ich denke, auch mit meinen Assists sieht man, dass ich halt eher ein spielstärkerer Stürmer bin und ich jetzt nicht der Spieler bin, der immer nur vorne wartet auf die Bälle. Und ich glaube, das macht es auch aus, dass ich dann halt auch mal ausweiche und jemand anders die Position übernimmt. So ein kleiner Mix. Aber im Großen und Ganzen, jetzt letzte halbe Jahr war ich immer vorne. Ich würde sagen, ich habe mich so dran gewöhnt. Aber wenn der Trainer zu mir sagt, Domme, du spielst rechts oder links außen oder auf der 10, dann nehme ich das natürlich auch dankend an, also ich spiele da, wo der Trainer mich am Ende aufstellt.
Interessant fand ich vor allem Anfang der Saison, sage ich mal, da hat man so das Gefühl, der Dominik Martinovic, der braucht spektakuläre Szenen, um Tore zu machen. Die einfachen Dinger, die haben nicht so geklappt, sage ich mal. Hat sich mittlerweile gebessert, ne? Aber was war da los? Wieso, mit der Zehenspitze noch irgendwas reingedrückt und wenn eine relativ freie Schusschance, da hat man dann, weiß nicht, vielleicht überlegt man da zu viel oder so.
Ja, das stimmt schon. Also vielleicht überlegt man da zu viel oder manchmal ist halt auch einfach das Glück nicht auf dem Fuß. Du triffst dann den Innenpfosten, der Ball klatscht raus, wie zum Beispiel beim Elfmeter. Oder du bist vielleicht in dem Moment einfach etwas unkonzentriert und denkst, der geht eh schon rein. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, am Ende bekommst du immer das, was du verdienst. Und ich bin halt der Meinung, wenn du immer hart arbeitest, dann kannst du dir auch irgendwo das Glück erkämpfen. Und ich selber bin auch so ein Typ, der halt auch unter der Woche sehr an sich arbeitet und versucht dann halt da irgendwo das Glück auf seine Seite zu ziehen fürs Wochenende. Und deswegen bin ich froh, dass es jetzt umso besser klappt in letzter Zeit.
Das sind wir auf jeden Fall auch. Ja. Genau. Ja. Nee. Dominik, du hast einen ziemlich interessanten Werdegang. Du warst ja bei den Stuttgarter Kickers, bei den VfB, bei den Bayern dann in der Jugend. Ist das soweit richtig?
Genau, ja.
Ja, genau. Wie lange hast du bei Bayern bei den Junioren gespielt? Bist du 18 warst, ne? Oder?
Ja, 3 Jahre war ich komplett bei Bayern.
3 Jahre. Okay, und dann ging es weiter nach Leipzig 2, Wien und Groß-Aspach, ne?
Genau, ja.
Okay, alles klar. Dann hast du auch noch in der deutschen und der kroatischen Juniorennationalmannschaft gespielt. Genau, ja. Erzähl mal, wie es dazu kam und wie dann auch der Wechsel kam. Du hast, glaube ich, am Anfang für Deutschland, dann für Kroatien.
Ja. U15, U16, wenn ich es richtig sehe, ne? Und U19 dann Kroatien.
Ja, genau. Also ich habe in der U15 und der U16 habe ich für Deutschland gespielt und habe dann beim VfB Stuttgart in der U17 gespielt, also bei ein Jahr älteren. Wir wurden dann damals mit dem Thomas Schneider auch deutscher Meister. Und ja, daraufhin habe ich einige Angebote aus dem Ausland und aus Deutschland gehabt und habe mich dann am Ende für Bayern München entschieden mit 16. Und ja, genau, war für mich in dem Moment der richtige Schritt.
Hast du mit jemandem zusammengespielt, der jetzt irgendwie in der Bundesliga, den man kennt?
Ja, ich habe mit Marco Friedl zusammengespielt, der bei Bremen jetzt ist. Okay. Niklas Dorsch, der jetzt in Belgien spielt. Ja.
Okay.
Ja, genau, das sind so die Spieler. Klar, Nationalmannschaft habe ich dann mit Benjamin Henrichs von Leipzig zum Beispiel gespielt. Mhm. Und dann bin ich auf jeden Fall zum Bayern. Leider direkt schon in der Sommerpause, bevor ich das erste Training mit Bayern hatte, habe ich mir schon mein Syndesmoseband gerissen und bin da direkt ein halbes Jahr ausgefallen. Also das war schon sehr, sehr bitter. Habe dann knapp einen Monat auch nur gespielt, habe mich dann direkt wieder am Sprunggelenk verletzt, musste wieder operiert werden. Habe dann in der ersten Saison bei Bayern München, glaube ich, 3 Spiele oder so nur machen können. Es war schon sehr hart, die Zeit. Bin damals ja alleine ohne meine Eltern rüber, ohne meine Familie. Und ja, habe dann auch sehr viel geweint, weil ich komme hin, kenne sozusagen niemanden und bin von Anfang an auf Krücken, sage ich mal, ne, mit so einer Schraube im Sprunggelenk. Und ja, genau, hat dann nochmal 2 Jahre gehabt in München, insgesamt eher 3, wo ich dann auch leider nochmal ein halbes Jahr pausieren musste, wegen 2 Muskelbündelrissen. Das war schon einerseits eine sehr schwere Zeit durch die Verletzungen, aber andererseits auch eine sehr, sehr schöne Zeit, weil ich einfach sehr viel mitnehmen konnte. Ich hatte natürlich auch erfolgreiche Zeiten und war dann auch öfter bei den Profis im Einsatz im Training und konnte da natürlich auch sehr viel aufschnappen. Hab auch viele von denen privat kennengelernt und habe abgesehen auch, wie viel man wirklich arbeiten muss, um es dann nach oben zu schaffen. Und das ist so eine Sache, die ich mir dann halt auch über die Jahre mitgenommen habe, dass man halt, man muss halt irgendwo immer mehr machen als die anderen. Und am Ende belohnt man sich dann halt auch.
Wie eng ist denn das Nadelöhr tatsächlich dann von der U19 der Bayern München in die erste Mannschaft zu kommen?
Ja, das ist schon ein Riesenschritt. Also man hat natürlich im Training öfter die 1-gegen-1-Situationen und da merkst du halt wirklich, was für ein Niveau das ist. Andererseits kannst du halt auch oft als Offensiver sagen, du bekommst halt auch mal die Bälle damals von Thiago, Götze und Robben zugespielt oder Alonso. Sind halt dann auch einfach Spieler, du kannst sozusagen blind laufen und die sehen deinen Laufweg. Das ist halt schon eine sehr, sehr hohe Qualität, sage ich mal. Aber man sieht einfach diese Weltklasse. Ich weiß noch, Arjen Robben, der hat nach dem Training sich dann immer die Bälle zurechtgelegt und hat wirklich von 10 Stück 9 Stück links oben in den Winkel geschossen. Das ist dann halt schon nochmal extra Klasse.
Das klingt...
Und genau. Und nach Bayern war es dann, bevor ich dann zu Leipzig gegangen bin, habe ich dann das erste Mal für Kroatien in der U19 gespielt. Und das war da, glaube ich, sogar auf einer China-Reise auf einem Turnier, genau.
Ja, okay. Sprichst du Kroatisch auch?
Ja, genau, ich spreche fließend Kroatisch.
Okay.
Und aber ich bin in Stuttgart geboren und aufgewachsen.
Ja. Okay. Das freut mich. Vielleicht hast du auch mitbekommen, hier gibt es ja auch einen relativ großen kroatischen Fankreis in Mannheim.
Ja, das habe ich schon mitbekommen, weil ich habe 2 gute Freunde hier aus Mannheim und die haben mir das direkt von Anfang an schon erzählt.
Okay. Genau, mit welcher Zielsetzung bist du denn damals nach Leipzig dann? War da schon auch Ziel erste Mannschaft?
Also der Frieder Schof, den habe ich damals noch aus Stuttgart gekannt, der hat mich dann nach Leipzig geholt sozusagen. Und das Ziel war dann schon, dass ich mich dann über die zweite Mannschaft für die erste Mannschaft empfehle. Ich war dann auch in Testspielen und im Training im Einsatz bei der ersten Mannschaft. Habe mir dann leider auch dann im April, wo so, sage ich mal, mein Höhepunkt von der Leistung in Leipzig war, da lief es echt gut, habe ich mir dann leider beim Freitagabendspiel meinen Kreuzbandaußenmeniskus am Knie gerissen und bin dann halt wieder ausgefallen. Also bin dann sozusagen wieder, musste ich ein, zwei Schritte zurück. Hab dann die Reha in Leipzig gemacht, die einfach überragend lief. Man hat halt einfach super Bedingungen. Und ja, bin dann im Winter zu Wien Wiesbaden damals gewechselt, die dann damals um den Aufstieg in die zweite Liga gespielt haben.
Dominik, kurze Zwischenfrage. Kann man eigentlich auch so sagen, dass es auch manchmal ein bisschen Glück ist, ob man dann Fußballer, also ich sage jetzt mal Bundesliga-Fußballer oder zweite oder dritte Liga wird, dass es auch, wie viel das auch von den praktisch Verletzungen abhängt?
Ja, definitiv. Wenn ich überlege, ich war dann 20 Jahre, hatte mehrere Operationen, hatte einige Risse an, an Muskeln. Das ist dann schon eine Sache, wo man sich dann hinterfragt und sich sehr, sehr viele Gedanken macht. Und ich habe dann auch nach dem Kreuzbandriss, habe ich mein Leben sehr, sehr geändert. Ich bin viel professioneller geworden. Also ich denke, man kann es einerseits schon auch beeinflussen mit seinem Lebensstil.
Was heißt aber das, professioneller?
Dann halt auch,
also genau, was heißt
andererseits ist halt, wie bitte?
Was heißt das konkret? Also was hast du da geändert?
Also ich habe einen Personal Trainer aus Stuttgart, Adrian Fleuches, habe ich kennengelernt und der hat mir da sehr, sehr geholfen. Ich habe da sehr, sehr viele Einheiten mit ihm für meinen Unterkörper gemacht, habe meine Ernährung umgestellt, habe meinen Schlafrhythmus umgestellt und ja, das sind so Punkte. Meine Beweglichkeit habe ich sehr, sehr geändert. Also ich bin sehr beweglich mittlerweile.
Ja, das
sind, glaube ich, so Punkte.
Und was heißt das, Entschuldigung, dass ich noch mal kurz frage,
ja.
Die Ernährung, was hast du da jetzt zum Beispiel gemacht?
Also ich habe gemerkt, dass mir persönlich, also im Endeffekt muss ja jeder alles für sich entscheiden, dem einen hilft so besser, dem anderen so, aber ich persönlich für mich habe jetzt gemerkt, dass wenn ich zum Beispiel über den Tag, also morgens und mittags keine Kohlenhydrate zu mir nehme, sondern erst am Abend, dass es mir persönlich sehr gut tut und dann halt noch die perfekte Ergänzung mit den Supplements, ich zu mir nehme, mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Und ja, also man kann schon irgendwo, glaube ich, die Verletzungen beeinflussen. Aber bei so Sachen wie zum Beispiel beim Kreuzbandriss, wo der Gegner mir halt einfach reingerannt ist, ist dann halt schon sehr, sehr schwer da zu sagen, dass es dann beeinflussbar ist,
sage ich. Ja, da hilft das beste B12 nicht, ne?
Ja, genau.
Aber wenn man hört, wie viele Verletzungen du schon hattest, dann ist das ja schon auch ein Riesenerfolg, Drittliga-Fußball zu spielen. Also wir hatten hier schon im Studio ganz viele ehemalige U-Nationalspieler sitzen, die eben auch durch schwere Verletzungen zurückgeworfen sind und dann eben über Regionalliga nicht mehr hinauskamen. Also von daher,
ja, also,
im Profibereich zu landen.
Ich bin auch sehr froh, dass ich im Profifußball aktiv bin. Ich weiß, dass einige Kinder diesen Traum haben. Ich bin hungrig genug, um zu sagen, dass ich auf jeden Fall, dass die dritte Liga nicht mein Maximumziel ist. Aber natürlich alles Schritt für Schritt. Ich bin einfach sehr glücklich und danke da auch Gott jeden Tag, dass ich da einfach Fußball spielen kann. Und mal schauen, was die nächsten Jahre noch so bringen.
Bist du gläubig eigentlich, weil du jetzt gerade so gesagt hast?
Ja, auf jeden Fall. Also ich wurde so mehr oder weniger erzogen und habe dann, umso älter ich wurde, habe ich dann auch gemerkt, was mir der Glaube einfach hilft, dass der mir hilft und was der mir bringt. Und ja, mache das jetzt schon, bin so seit mehreren Jahren, sage ich mal.
Das ist interessant. Die guten Stürmer vom Waldhof sind alle ziemlich gläubig. Der Valmir Soleimani hat es ja auch immer sehr erzählt und betont.
Ja, sehr schön, sehr schön.
Genau. Den kennst du aber nicht persönlich wahrscheinlich, ne? Ihr seid euch da nicht mehr begegnet.
Doch, den habe ich auch schon kennengelernt.
Okay.
Den habe ich auch schon ein paar Mal kennengelernt. Super Junge, sehr, sehr bodenständig.
Ja, das fanden wir auch. Der war hier mal im Radio. War sehr, sehr lustig. Was machst du denn eigentlich? Weil wir sind leider schon fast, 5 Minuten haben wir noch locker. Was machst du denn so in deiner Freizeit, privat?
Also aktuell, da Corona ist, ist mein Tagesablauf eigentlich ganz easy. Ich bin im Training, meistens trainieren wir ja nur vormittags, dann bin ich im Training und halte mich dann auch nach dem Training ein bisschen länger am Gelände auf und dann bin ich vielleicht mit dem einen oder anderen aus der Mannschaft, mit dem ich mich noch besser verstehe, bin ich dann noch privat ein bisschen und ansonsten bin ich dann sehr viel zu Hause, arbeite dann am Abend, mache ich dann immer noch mal meine extra Einheit zu Hause, koche dann abends immer sehr gerne, ich koche sehr gerne zu Hause und ja, schaue dann einfach entspannt Netflix oder telefoniere mit meiner Familie aus Stuttgart oder mit Freunden aus Stuttgart. Ja, das sind so Sachen, die ich gerne mache.
Deine, genau, ich hätte jetzt noch eine andere Frage. Ich könnte jetzt ganz böse sagen, aus Groß-Asbach bist du gewohnt, keinen Fans zu spielen, aber da waren ja zumindest auch mal gegnerische Fans da und ein paar Fans hatte Groß-Asbach ja auch. Wie ist das so, in ganz leeren Stadien eigentlich zu spielen, wo man wirklich sein jedes Wort versteht, wo man auch als Zuschauer vom Fernsehen dann wirklich jeden Ruf hört und ja, wie ist das so als Spieler?
Ja, also das ist so eine Sache, als ich hergekommen bin, habe ich mich übertrieben drauf gefreut und habe gedacht, okay, in 2-3 Monaten kannst du dann endlich vor so vielen Zuschauern in Mannheim spielen. Ich kenne ja den Verein schon länger, da ich ja aus Stuttgart komme, aber ist schon sehr bitter. Also ich hoffe, dass es jetzt in den nächsten 1-2 Monaten sich ändert. Du hörst halt jetzt irgendwie jedes Wort, wenn du den Gegner als Fisch beleidigst, sage ich mal, hörst du das direkt im Fernsehen oder der gegnerische Trainer oder der Schiedsrichter hört es. Aber ja, ist eine Sache, an die man sich jetzt auch irgendwo, glaube ich, mal gewöhnt hat. Aber genau.
Aber ist das schon sowas, wo er denkt,
alles noch geht?
Wird ja immer auch verschieden beantwortet. Ist das was, wo du denkst, das könnte die Mannschaft manchmal noch pushen, wenn da jetzt der 12. Mann draußen wäre, also gerade bei Heimspielen, die nochmal richtig Gas geben? Oder wenn ich jetzt dran denke, in Rostock, man spielt von einer riesen Kulisse, die gegen einen ist und vielleicht pusht auch das mal den anderen mehr?
Also ja, ich bin auch einer, wenn ich jetzt viele gegnerische Fans gegen mich habe, das ist sowas, was mich auch pusht. Und ich denke, wir hatten ja auch gegen Zürich in München damals, glaube ich, knapp 4000 Zuschauer bei uns,
genau,
als
ja.
Das zugelassen war. Das hat uns dann ja auch gepusht, als wir 4-2 hinten waren und noch ein 4-4 hinbekommen haben. Ich denke, das sind auf jeden Fall verlorene Prozente bei uns, bei unseren Heimspielen. Ja, aber es ist eine Sache, die wir halt einfach annehmen müssen. Die Gesundheit steht halt an erster Stelle. Aber ja, wie gesagt, hoffe ich, dass Richtung April vielleicht da schon der ein oder andere Fan wieder auf der Tribüne ist.
Du hast jetzt erzählt, so man kann jetzt auf dem Platz nicht mehr so rumpöbeln sozusagen. Würdest du auch sagen, es hat sich so ein bisschen was, also hat sich das so verändert oder was hat sich denn so verändert im Spiel, wenn du vor leeren Rängen spielst, wenn du alles hörst, was der Gegner sagt, was der Trainer sagt und so weiter?
Und auch der gegnerische Trainer, ne?
Und der gegnerische Trainer, ja.
Ja, ich würde sagen, dass du vielleicht bisschen noch aggressiver bist. Wenn du hörst, wie der Gegner da meckern ist oder wie der gegnerische Trainer von außen reinschreit, das pusht dich dann vielleicht noch mehr oder du schreist unnötig nach außen. Ich weiß nicht, ist schwer zu sagen. Ich versuche selber, solche Sachen nicht an mich ranzulassen. Kann natürlich da auch nicht immer nichts dazu sagen, aber es ist verschieden. Ja, aber ich glaube, das beeinflusst einen jetzt nicht so sehr, glaube ich, aktuell.
Und was bedeutet eigentlich dein Torjubel? Du machst ja oft so, ne, die Hände an die Ohren oder ich weiß nicht, sieht's vielleicht nur so aus oder die Ellenbogen raus, ne?
Ja, ich schließe mit den Fingern meine Ohren sozusagen. Das ist ein Jubel, den habe ich beim Fußballprofi von Memphis Depay, Olympique Lyon, habe ich gesehen. Und den habe ich mir angeeignet im Sinne von, dass ich versuche meine Leistung auf den Platz zu bringen und was von außen geredet wird, das nehme ich nicht an oder höre ich nicht zu. Und das ist sozusagen ein Zeichen an meine Jungs aus Stuttgart, weil wir das sozusagen immer beim FIFA-Spiel verwendet haben.
Okay. Wahrscheinlich noch viel Kontakt nach Stuttgart, oder ist ja nicht so weit von Mannheim nach Stuttgart zu fahren?
Ja, also die Strecke ist perfekt und ich pflege meinen Freundeskreis schon jetzt über mehrere Jahre, habe ich immer den identischen. Und für mich ist es schon wie eine kleine Familie, sag ich mal. Die besuchen mich auch dann öfter hier in Mannheim oder egal wo ich war, auch als ich in Leipzig war, haben die mich besucht. Und ja, genau, ich denke, Freundschaft, Familie, das ist das A und O.
Okay, sehr schön. Das ist doch eigentlich auch ein wunderschönes Schlusswort. Lieber Dominik, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier warst. Wir freuen uns auf jeden Fall über, ja,
ein, zwei Tore am Samstag?
Über ein, zwei Tore am Samstag.
Ja, genau. Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, dass wir auf jeden Fall am Samstag mit 3 Punkten zurückkommen. Das wäre natürlich überragend. Okay.
Da drücken wir ganz fest die Daumen. Und hoffentlich sehen wir uns vielleicht mal hier im Studio auch persönlich. Das wäre sehr nett.
Das wäre natürlich noch besser, genau. Und an alle Fans noch einen schönen Abend, die zugehört haben. Danke und bleibt gesund.
Okay, wir danken dir vielmals.
Dir auch. Ja.
Tschüss.
Das soll ich einfach jetzt auflegen, oder?
Ja, kein Problem.
Alles klar, danke dir. Ciao.
Ja, mach's gut. Ciao. Ciao.
So, jetzt wird der Paul gleich versuchen, den Jesper an den Apparat zu bekommen. Genau, zum Jesper haben wir uns vorher auch ein paar Infos geholt. Hier war nämlich die Frage, Fragen über Holland. Ich muss gerade schauen, wo die war. Wo er denn, genau, wo wurdest du ausgebildet? Ausgebildet wurde er nämlich in Bremen, interessanterweise. Nicht in Holland, wie man vielleicht denken mag. Und hat, wenn ich das richtig sehe, auch tatsächlich nie in Holland Fußball gespielt. Genau. Sein Vater, Frank Verlaat, war früher bei Ajax Amsterdam, ging dann über Lausanne Sports, AG Auxerre, entschuldigt mein Französisch, beim VfB Stuttgart 4 Jahre, dann nochmal 1 Jahr bei Ajax Amsterdam, 3 Jahre bei Bremen und zum Schluss dann Austria Wien und Sturm Graz in Österreich seine Karriere beendet. So,
eine Sekunde,
der Paul hat den Jesper jetzt am Telefon und wir werden ihm auch gleich die erste Frage stellen.
So, einmal, zweimal, so. Jesper, hörst du uns?
Jetzt scheint er weg zu sein.
Das war nichts, dann probieren wir es nochmal.
Genau. Wie ihr seht, oder wie ihr vielleicht den letzten Mal schon mitbekommen habt, ist das nicht immer ganz so einfach mit der Technik.
Ah, du bist noch da. Okay.
Aber er ist noch da, hören wir gerade.
Warte mal, ich probiere dich wieder rüber zu ziehen.
Und
so, sag mal was, Jesper.
Wir hören ihn nicht.
So, sag noch was.
Ja, hörst du mich jetzt? Ja,
jetzt ist er da. Ist jawohl, wunderbar. Hallo Jesper, hier ist der Carlo von Doppelpass.
Boah, ich höre euch aber ein bisschen leise.
So, hörst du uns jetzt besser?
Ja, so geht's.
Okay, warte mal, wir gucken nochmal das Mikrofon ein bisschen näher und ein bisschen lauter zu stellen und dann hoffen wir doch, dass das passt. Gut, hallo Jesper.
Früher hätten wir fragen können, ob du jetzt in Holland bist, dass die Leitung so schlecht ist, aber das ist heutzutage ja kein Problem mehr.
Nein, die Frage ist, glaube ich, wird überbewertet heutzutage.
Ja, Jesper, schön, dass du da bist auf jeden Fall. Ich habe, als wir uns so ein bisschen vorbereitet haben auf das Interview heute, habe ich gesehen, dass du im wahrsten Sinne eine bewegte Jugend hattest. Erzähl doch mal ein bisschen, wo du da alles warst und vielleicht so ein paar die Stationen.
Ja. Genau, und also vielleicht noch
auch schönen guten Abend von meiner Seite aus. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja.
Richtig cool. Und natürlich, sage ich mal so, hört ihr mich noch?
Ja,
höre
ich.
Ja, okay. Ja, also wie gesagt, und meine Kindheit war halt sehr international geprägt. Das kommt natürlich auch aus dem Grund, da mein Vater ja auch Profifußballer war und wir eigentlich ja alle 3-4 Jahre mit der ganzen Familie umgezogen sind. Ich habe angefangen in Stuttgart, als mein Vater für Stuttgart gespielt haben, habe ich da 4 Jahre gewohnt und sind dann nach Bremen gezogen, wo ich dann auch mit 4 Jahren angefangen habe, selber Fußball zu spielen. Mhm. Von Bremen aus ging es dann aus nach Österreich.
Nach Graz, gell?
Erst Wien.
Nee, erst Mödling.
Das ist in Wien, erst nach Admira Mödling.
Okay. Genau, in Niederösterreich schon, ne?
Ja, es war auf jeden Fall, wir mussten auf jeden Fall sehr spontan sein. und dann ging es von Admira Wacker Mödling für mich nach Sturm Graz. Und als dann die Karriere von meinem Vater vorbei war, sind wir eigentlich nach Portugal ausgewandert. Mhm. Und da habe ich eigentlich, wie man so sagen möchte, für Dorfvereine gespielt. Und bin dann eigentlich mit 16 allein aus Portugal weggezogen nach Bremen. Und mit dem Weg habe ich dann sozusagen den Profifußball eingeschlagen. Und dann war ich, 6 Jahre in Bremen alleine.
Oh, okay.
Und dann bin ich 2 Jahre nach Sennhausen gegangen und bin jetzt seit letztem Sommer bin ich hier.
Hat es so ein bisschen geholfen dann auch beim Selbstständigwerden, dass man eben schon gewohnt war, immer wieder mal woanders zu wohnen und immer wieder neue Eindrücke zu haben?
Ja, total. Also klar, mit 16 von seinen Eltern wegzuziehen, ist jetzt natürlich nicht so einfach. Aber ich wusste halt, wofür ich es mache. Und für mich war die beste Möglichkeit, Fußball mit Schule zu verbinden in Deutschland, da ich auch immer nur auf deutschen Schulen war. Und meine Eltern wollten schon, dass ich mein Abitur mache. Und da war halt die Möglichkeit da und Werder hat mich geholt und man wird halt mit jungen Jahren mit Sachen konfrontiert, die man vielleicht erst mit 18, 19, 20 kennenlernt. Vor allem das Selbstständigsein und ich sag auch, jedes Mal, wenn wir umgezogen sind, jede 3-4 Jahre, das hilft ja auch ein bisschen so die Sichtweite, den Blickwinkel für einen jungen Typen zu öffnen. Also man lernt viele Kulturen kennen, man lernt neue Menschen kennen, neue Sprachen kennen. Und das war auf jeden Fall sehr hilfreich, würde ich sagen.
Okay, da würde mich interessieren, wie seid ihr auf Porto oder ist dein Papa auf Portugal gekommen? Da hat er selber nie gespielt. War er Surfer oder ist er Surfer?
Nein, auf gar keinen Fall. ich hat er noch nie gemacht.
Okay.
Ist eigentlich eine lustige Geschichte. Und zwar, da meine Mutter ja eigentlich ihr ganzes Leben auch mit meinem Vater hinterhergezogen ist für den Fußball. Und nach der Karriere hat ein bisschen meine Mutter gesagt, so ja, ich bin dir jetzt die ganze Zeit gefolgt. Jetzt möchte ich sagen, wo es hingeht.
Cool.
Ja. Also jetzt so grob gesagt, und wir haben halt in Österreich gewohnt und da war halt zu der Zeit noch im Winter 4-5 Meter Schnee gefühlt. Und meine Mom ist auch nicht so vom kalten Wetter und haben gehört, dass es in Portugal sehr schön sein soll und ja, haben das eigentlich dann als Urlaub sind wir dann erstmal hingeflogen als Familie, haben uns das alles angeguckt und ja, dann gab es halt auch eine deutsche Schule, wo wir halt weitermachen könnten und dann hatten wir auch nochmal einmal die Woche Nachhilfe in Holländischunterricht und das ist einfach so alles zusammengepasst, dass wir gesagt haben, okay, wir ziehen nach Portugal.
Wo war das in Portugal eigentlich?
In der Algarve, an der Südküste. Wir haben in der Nähe von Carvoeiro gewohnt.
Also es gibt bestimmt schlimmere Gegenden. Oder unangenehme Gegenden.
Auf jeden Fall.
Und du hast jetzt gesagt, okay, du hast also, ich meine, dass du Deutsch sprichst, das hört man. Du sprichst wahrscheinlich Holländisch und auch andere, also Portugiesisch zum Beispiel?
Ja, also ich bin dann natürlich zweisprachig aufgewachsen mit Deutsch in der Schule und Kindergarten und zu Hause halt ganz normal Holländisch. Und dazu kommt noch, dass Englisch spreche ich sehr gut. Dadurch, dass ich ja 4 Jahre in Portugal gewohnt habe, spreche ich auch ein bisschen Portugiesisch. Also wenn ich da bin im Sommer, kann ich mich auf jeden Fall immer gut verständigen. Und habe in Heidelberg, als ich nach Hause gewechselt bin, weil mich Spanisch eigentlich immer sehr viel interessiert hat und ich eine schöne Sprache finde, habe ich in Heidelberg ein halbes Jahr Spanisch Nachhilfe gehabt.
Okay.
Und spreche auch ein bisschen Spanisch jetzt.
Wobei das mit dem Portugiesisch und dem Spanisch wahrscheinlich immer ein bisschen so vermischt war.
Genau, ja, also wirklich, also ist mir wirklich einfach gefallen, Spanisch zu lernen, weil es auch sich sehr viel ähnelt aus dem Portugiesischen.
Okay. Jetzt hatte ich noch eine Frage. Genau, deine, ich habe gesehen, du bist in Zaanstad aber geboren, ja? Du bist also tatsächlich in Provinz Nordholland geboren.
Ja,
und
100% Holländer.
100% Holländer. Wie kam das? War deine Mama damals noch in Holland gelebt? Oder?
Nee, ich bin in der Sommerpause geboren.
Ah, dann sind die Eltern tatsächlich extra nach Zaanstad gefahren, ja?
Ja, also gut, meine Mutter kommt komplett aus Amsterdam, aus ihrer Familie.
Okay.
Und mein Vater ist in Haarlem aufgewachsen.
Ist ja direkt nebendran, ne?
Genau, ja. Und meine Schwester ist auch in Amsterdam geboren.
Ah.
Und ich bin halt in Zaanstad geboren, weil halt die Frauenärztin von meiner Mom da gearbeitet hat.
Okay. Wie das Leben so spielt, ja.
Ja. Ich gehe mal ein bisschen weiter und zwar Wilma Santos fragt hier, wie stehst du denn zur Kurzlebigkeit des modernen Fußballbusiness? Und zwar sagt er deswegen, weil dein Vater war ja 3-4 Jahre in Stuttgart, dann in Bremen und das wäre ja schon auch, heutzutage schon fast sehr viel. Ne?
Ja,
also, genau. Wie ist das denn so dein Eindruck oder was glaubst du, woher das kommt?
Boah, also man merkt halt, Fußball ist, ich sag mal, erstmal von weg ein Ergebnissport und es ist auch gefühlt ein Tagesgeschäft. Was ich jetzt auch, sag ich mal, in meinen jungen Jahren auch jetzt schon gelernt habe, ist, dass ich sag mal, in dem großen Geschäft kann man einfach auch schnell ersetzt werden. Also sieht man in vielen Sportarten, sag ich mal, wenn ein Spieler halt seine Leistung nicht mehr bringt und es geht letztendlich auch für die Vereine natürlich auch um Erfolge und wollen viel erreichen. Und ich sag jetzt mal, wenn ein Spieler halt nicht mehr seine Leistung bringt oder sie unzufrieden mit ihm sind, dann es gibt zig mehrere Spieler auf den Markt.
Okay. Und manchmal reicht ja schon ein Trainerwechsel, ne? Ich glaube, bei dir war das ja auch so ein bisschen.
Genau, also beim Trainerwechsel sieht man das auch richtig, sogar noch viel schneller als bei Spielern. Da ich jetzt, sag ich mal so, auch mit jungen Jahren eigentlich schon relativ früh damit konfrontiert worden bin, will ich schon sagen, dass man sich daran gewöhnt hat. Also ich kenne es ja nicht anders. Also ich ich kenne es nicht, irgendwie an einem Ort richtig lange zu wohnen. Hm. Und ja, deswegen glaube ich, fällt es mir auch in dem Sinne einfach, weil ich auch im Moment auch noch alleine wohne. Ich habe jetzt keine Familie, die ich mit einbeziehen muss, deswegen ist das alles noch ein bisschen simpler. Hm.
Jetzt, du warst relativ lange Zeit in Bremen, ne? Von 2012 bis 2018, wenn meine Aufzeichnungen stimmen. Hast da die Jugendmannschaften durchlaufen, nehme ich an. Dann habe ich gesehen, dritte, zweite und auch in der ersten Mannschaft schon zumindest auf der Bank gesessen oder im Kader gewesen.
Ja.
Genau. Wie kam dann der Wechsel zu Sandhausen zustande?
Ja, also zu dem Zeitpunkt war es so, dass mein Vertrag auslief in Bremen. Mhm. Und Sandhausen war in meinem letzten Jahr schon interessiert an einer Ausleihe. Und ich bin aber nicht so der Spielertyp für Ausleihen. Damit habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Und ich sage jetzt mal, Werder wollte mir verlängern, die wollten mir einen Profivertrag anbieten. Aber zu dem Zeitpunkt hat die fußballerische Perspektive nicht gestimmt.
Okay.
Die haben zu dem Zeitpunkt auch noch einen anderen Innenverteidiger gesucht, einen Perspektivspieler, der so ein bisschen in meine Kategorie reinkommt. Und die haben gesagt, okay, wenn die einen finden, werde ich nicht zu den Profis mit hochgezogen, aber wenn die keinen finden, werde ich hochgezogen.
Okay, das ist natürlich auch ein bisschen
wackelig dann, ja. Genau, also das war dann halt für mich so ein bisschen widersprüchlich. Ne? Die wollen verlängern, aber bauen dann gefühlt nicht so richtig auf mich. Und ich habe dann halt nicht den Grund gesehen, um zu verlängern, wenn die sportliche Perspektive nicht stimmt.
Auch das Vertrauen wahrscheinlich so, ne? Bisschen fehlt.
Ja, also klar, man will ja auch als Spieler natürlich eine gewisse Wertschätzung bekommen, damit man sich auch wohlfühlt. Mhm. Und ja, für mich zu dem Zeitpunkt war es eine richtige Entscheidung, einfach dann komplett zu gehen.
Okay, und dann bist du sozusagen, da hast du jetzt 2 Jahre, glaube ich, in Sandhausen gespielt. Genau. Und wie kam es jetzt dazu, dass du dann zu uns gekommen bist?
Also im ersten Jahr, als ich zu Sandhausen gewechselt bin, lief eigentlich sportlich sehr gut für mich. Habe 29 Spiele von 34 gespielt und ja, habe einen großen Teil dazu beigetragen zum Klassenerhalt. Und ja, habe dann gedacht, okay, wenn das zweite Jahr genauso weiterläuft, ne, dann kann es natürlich auch schnell gehen. Aber haben dann in dem Sommer haben die einen neuen Spieler geholt in der Verteidigung. Und der Trainer hat halt auf den Zeitpunkt, dann haben wir auf ihn gesetzt. Und bin dann eigentlich im zweiten Jahr nur auf 3 Spiele dann gekommen.
Also 3 von Anfang an, oder was? Und
genau, nee, 2 von Anfang an und 1 Einwechslung.
Ach, wow, okay.
Ja, und das waren dann wirklich die letzten 2 Spiele, zu Hause gegen Dresden und damals das 5-1 in Hamburg, als es noch für den Aufstieg für sie ging. Ja, und da war es natürlich klar, ich bin ja natürlich auch realistisch, also wenn man ein Jahr nicht spielt, ist es natürlich immer schwierig, das vielleicht in der zweiten Liga was zu finden. Und für mich war es wichtig, ich will spielen. Und ja, Jochen hat sich damals schon sehr früh bei mir gemeldet und sich sehr bemüht. Und die Gespräche liefen auch sehr gut und habe gesagt, okay, ich hört sich gut an, ich will spielen. Und ja, das hat sich richtig angefühlt zu dem Zeitpunkt und bin mit voller Überzeugung hier. Und ich bin sehr glücklich hier, muss ich sagen. Okay.
War auch ein ausschlaggebender Punkt dafür, dass du sagst, kann eine Region bleiben, kann meine Wohnung behalten, wahrscheinlich auch?
Nee. Nein. Also das ist kein ausschlaggebender Grund gewesen. Für mich geht es immer so ein bisschen das Bauchgefühl. Ne, passt es? Wie fühlt sich das Stadion an? Die Kabinen, die Umgebung? Und ja, das ist jetzt einfach nur ein schöner Pluspunkt gewesen, dass es in der Nähe geblieben ist.
Warst du aber zuvor schon, vor der Vertragsunterzeichnung, in den Trainingskabinen? Die werden ja immer, also Hanno Balic hat es mal so schön beschrieben, er hat gesagt, er hat mal einen Jugendspieler eine Kerbe reingemacht, die wäre noch an der gleichen Stelle auf dem gleichen Holz.
Nein, wir haben jetzt, glaube ich, erst so ein paar Wochen oder so, haben wir die komplett die Kabinen noch renoviert bekommen.
Okay. Also, oh, wow.
Das ist echt, die machen Fortschritte. aber ich bin damals zum Gespräch ins Stadion gefahren und das hatte eine gewisse Ausstrahlung und im Vergleich zu Sandhausen muss man sagen, ist das natürlich ein richtiges Stadion gewesen. Und das hat mich auch so ein bisschen überzeugt und hatte einfach riesen Bock, dann herzugehen.
Okay. Das heißt, aber als Zuschauer warst du vorher nicht mal beim Waldhof?
Nee, leider nicht.
Okay, alles klar. Was denkst du denn, also hier fragt jemand, was hältst du denn, welche Ziele in den nächsten, ja, vielleicht erstmal in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr für realistisch, für dich, aber auch natürlich für den SV Waldhof?
Ja, also an erster Stelle steht natürlich immer die Gesundheit. auch nicht nur für mich persönlich, sondern auch komplett für die ganze Mannschaft. Mhm. Ja, und für mich persönlich erstmal dieses Jahr ist natürlich wieder, dass ich wieder spiele. Also war jetzt etwas länger verletzt mit meinem Faserriss und bin jetzt seit 2 Wochen wieder im Mannschaftstraining und ich fühle mich gut, ich bin fit und ja, ich bin auf jeden Fall bereit und die Frage ist halt jetzt abwarten, wann es soweit ist, aber ja, ich bin da geduldig und warte, bis es wieder soweit ist und gebe dann Vollgas. Und ja, es geht natürlich erstmal so schnell darum, wie möglich eine sorgenfreie Saison zu spielen, was sehr angenehm sein kann danach. Also es geht eigentlich darum, so schnell wie möglich, sag ich mal, ja, die 47, 48 Punktegrenze zu erreichen. Und alles, was da hinzukommt oder was da mehr bei rauskommt, das ist natürlich ein schöner Bonus dann.
Okay. Siehst du dich selbst schon wieder bei 100%? Der Trainer Patrick Klöckner sagt ja, er möchte Spieler haben, die auch wirklich 100% fit sind, wenn er sie einsetzt, um eben weiter Verletzungen.
Also ich bin jetzt 2 Wochen wieder komplett im Mannschaftstraining. Vorher hatte ich auch über mehrere Wochen schon Reha-Training auf dem Platz. Also ich bin zu 100% fit.
Okay, das klingt schon mal gut. Was auffällig war, war ja vor der Winterpause. Mhm. Nach deinem Ausfall in Meppen gab's, irgendjemand hat sich aufgeschrieben, 1:11 Tore, ne? Weißt du, was das lag? Oder an was willst du es festmachen?
Ja, es ist schwierig, an einer Sache festzumachen. Ich glaube, da kamen mehrere Faktoren zusammen. Klar, wir hatten ja auch zu dem Zeitpunkt eigentlich einen guten Lauf, weil vor Meppen waren wir 5 Spiele umgeschlagen, hatten gerade 4-1 Saarbrücken zu Hause
genau, das ging ja so zuvor, genau. Und
ja, dann ist natürlich auch ein derber Schlag, wenn man in einem Spiel 2 Spieler ausfällt. Mit Max Christiansen ist er auch in Meppen ausgefallen. Und ich glaube auch, dass einfach zu dem Zeitpunkt waren doch viele Spieler einfach auch müde, weil wir halt ja einen sehr intensiven Highspeed-Fußball gespielt haben oder spielen. Und es ging ja Richtung Winter und wenn man dann auch 1-2 Spiele ausfallen und die anderen werden auch müde und dann wird es natürlich schwieriger, sage ich mal. Also, und wir waren ja eingespielt und wenn dann so die Achse wegbricht, dann
kam so eins zum anderen.
Kommt das eine zum anderen, genau.
Genau. Das ist aber, was sich schon die ganze Saison so ein bisschen hinzieht, dass immer wieder viele Verletzte da sind, ne? Dass man selten dass der Trainer selten mal die Qual der Wahl hat, sondern gerade auch in der Innenverteidigung ja teilweise schon sehr improvisieren musste, dass der Marcel Hofrath lange Zeit in der Innenverteidigung zum Beispiel spielen musste als Außenverteidiger und so.
Was ist dir denn eigentlich lieber? Viererkette oder Dreierkette?
Also das ist mir persönlich eigentlich relativ egal. Hauptsache ich spiele.
Und was hältst du für effektiver? Also sag mal, du spielst bei beiden.
Also ich, man kann ja so ein bisschen zurückgucken auf unsere Saison. Also wir haben ja auch viele Spiele in der Fünferkette gespielt und in der Viererkette und in beiden Systemen waren wir sehr erfolgreich. Also ich finde es jetzt schwer zu sagen, dass man sagt, okay, Viererkette ist besser als Dreikette oder andersrum, sondern hängt auch mal so ein bisschen davon ab, was bietet der Gegner an. Ne? Mhm. Wo lässt der Gegner mehr Räume? Über welches Positionsspiel können wir bessere Chancen rausspielen oder wie kommen unsere Stärken zum Tragen? Das muss man immer abwägen. Und ich glaube generell, wenn man eine eingespielte Mannschaft hat und die im Lauf sind, dann ist es egal, in welcher Formation man spielt. Weil dann hat man auch das Selbstvertrauen und dann macht es auch Spaß zu spielen.
Apropos eingespielt, ihr habt ja im Laufe der Saison immer noch wieder neue Spieler dazu bekommen. Wie gut integrieren sie oder wie schwer ist es, die zu integrieren, frage ich mal?
Finde ich nicht schwierig. Also wir sind eine sehr angenehme Mannschaft, würde ich jetzt sagen. Also auch ich finde, wir haben eine Top-Stimmung in der Kabine und ich glaube schon, dass die neuen Spieler es nicht schwer haben, sich zu integrieren. Also da sind wir sehr offen, nehmen die auch als Mannschaft direkt schnell auf und also da würde ich sagen, dass wir da schon echt gut die neuen Spieler aufgenommen haben. Und auch ich im Sommer und die anderen neuen Spieler. Also es waren ja viele neue Spieler, aber wie man ja auch am Anfang gesehen hat, dass sich eigentlich das Team unter sich sehr gut versteht.
Ja, glaubst du, du sagst gerade, es waren sehr viele neue Spieler. Sagen wir mal, jetzt einfach, wir holen diese 47, 48 Punkte. Und was glaubst du dann, ist denn da nächstes Jahr drin mit der Mannschaft?
Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Also wir haben es noch relativ früh im Mitte Februar und die Saison geht ja noch bis Mai. Mhm. Und wer weiß, was bis dahin passiert. Also ich glaube, was ich gehört habe oder dass ein paar Verträge auslaufen, da weiß man auch nicht, wie das da weitergeht. Mhm.
Meinst du jetzt Schuster und Christiansen vor allen Dingen?
Ja, also das ich glaube, die hatten ja auch schon im Sommer Angebote und ich glaube, Marx auch. Das kriegt man so ein bisschen mit. Mhm. Aber wir sind alle voll bei der Sache jetzt in dieser Saison. Und was danach passiert oder was später im nächsten Jahr kommt, das weiß man auch nicht. Und da muss man natürlich auch ein bisschen noch die Pandemie abwarten, wie es da weitergeht. Mhm. Da ist schwierig, was zu sagen.
Okay, hier ist nämlich eigentlich gerade so ein bisschen passend dazu eine Frage. Wenn man sich jetzt für eine neue Mannschaft entscheidet, ja, so wie du jetzt, wie sehr achtet man darauf, welche anderen Spieler auch verpflichtet werden? Oder bekommt man das überhaupt mit? Oder?
Ja. Also zu meinem Zeitpunkt, ich glaube, als ich unterschrieben habe, war nur Bartels und Ünlü wurden zu dem Zeitpunkt geholt. Mhm. Klar guckt man sich natürlich die Qualitäten von den Vereinern und von den Spielern. Also man informiert sich ja vorher auch so ein bisschen, ne, wie haben die im vorherigen Jahr abgeschlossen, wer bleibt von den Leistungsträgern vom vorherigen Saison, wer geht vielleicht. Mhm. Aber ob das jetzt auch ein ausschlaggebender Grund ist, finde ich nicht, weil ich bin ein Gefühlsmensch und die Gespräche liefen gut. Ich hatte ein gutes Gefühl beim Stadion, auch generell. So, ich war überzeugt, die Aufgabe anzunehmen. Mhm. Und da habe ich jetzt persönlich nicht so sehr drauf geachtet.
Okay. Da würde mich mal interessieren, weil du sagst, auch das zweite Mal zu Stadion ist wichtig. Ich denke, da zählt auch das Umfeld dazu. Also für uns als Fans, sage ich mal, für den Paul und mich jetzt stellvertretend, ist das immer ganz schwer, in der Pandemiesituation so einen Draht zur Mannschaft aufzubauen, die ja relativ neu ist. Ja. Man kennt relativ wenige Spieler. Fällt mir immer noch verdammt schwer. Wie ist es umgekehrt für euch? Habt ihr Kontakt zu Fans irgendwie schon persönlich gehabt? Und wie kann man sich das vorstellen?
So persönlich ist es ja generell schwierig, aber es gibt immer noch so ein paar Fans, die fast bei jedem Training da sind. Und das ist ja dann normal, wenn man so ein bisschen mit Distanz so ein paar Wörter austauscht. Also die stellen sich da jeden Morgen hin, gucken zu und da finde ich normal, dass man auch sich ein bisschen mit denen austauscht. Weil die leben ja auch für den Verein und das merkt man. Aber wie du auch schon sagst, ist es generell schwierig. Also ich kenne auch diese Fankultur, persönlich habe ich das noch nie erlebt. Also ich habe für die U23 gespielt, wo eigentlich keine Fankultur hintersteht und Sandhausen steht jetzt auch nicht so bekannt dafür, dass sie viele Fans haben.
Das stimmt.
Und das war natürlich auch ein Reizpunkt, hierher zu kommen. Ne? Gerade auch die Geschichte, die hinter Mannheim steckt und auch die Fankultur und dass da keine komplette Stadt dahinter steht. Das war extrem interessant. Und man hat das direkt gesehen gegen Viktoria Köln im Hinspiel und zur Kirche München. Da waren ja 3.000 bis 4.000 Fans im Stadion. Hat sich damals schon angehört wie 15.000. Also das war schon sehr beeindruckend. Ja. Und ich würde das echt so gerne mal erleben, aber ist im Moment leider nicht so.
Ja, da hoffen wir auch. Also wirklich ganz fest wieder, dass das irgendwann mal wieder Normalität wird, weil klar, also wie gesagt, für uns auch ganz wichtig ist, mit der Mannschaft gemeinsam da eben auch feiern zu können und auch gemeinsam Niederlagen durchzustehen.
Genau.
Aber auch in den schwierigen Zeiten braucht man den Fans, ne, die dann auch vielleicht noch ein bisschen den letzten Push geben und die Mannschaft unter den Arm greifen als 13. Mann und oder als 12. Mann.
Ach, bei Waldhof 13, so sieht's aus.
Ja, war auch schon gemeint von mir.
Ja, genau. Sehr gut. Du, hast du irgendwie auch darüber zum Beispiel mal mit deinem Vater gesprochen? Oder was hat er irgendwas zu Waldhof gesagt? Was denkt er zum Waldhof? Oder über den Waldhof?
Ich stehe immer im Austausch mit meinen Eltern. Vor allem, wenn es natürlich um solche Entscheidungen geht. Und ich kann auf jeden Fall sagen, das sind keine einfachen Entscheidungen. Also, ne, was ist jetzt der nächste beste Schritt für einen? Und vorneweg weiß man das nicht, ob man letztendlich die richtige Entscheidung getroffen hat, ob es die falsche Entscheidung war. Deswegen können mir da meine Eltern auf jeden Fall aus ihrer eigenen Erfahrung sehr viele Tipps geben und auch immer zu mir gesagt haben, dass ich mir einfach alles anhören soll und auch hinfahren soll und mir das angucken soll, um ein gewisses Gefühl zu kriegen, ne? Ob die Charme, ob das Ambiente übertritt, ob ich mich da wohlfühle. Mhm. Und ich habe natürlich auch meinen Eltern ein paar Videos gezeigt von dem Derby letztes Jahr, was da generell für eine Fanbase hintersteht, unser Stadion. Als ich im Gespräch da war, habe ich auch ein Video gemacht und denen das geschickt. Und die fanden es auch sehr schön und haben mich da total bei meiner Entscheidung unterstützt.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ist es denn eigentlich, ist es irgendwie so, wie soll ich denn sagen, eine Bürde praktisch Sohn von so einem bekannten Vater zu sein? Also jetzt auch gerade, weil du, ich meine, du spielst auch die gleiche Position und so weiter, ne? Oder ist das Quatsch?
Ich habe das nie als Bürde gesehen. Also ich habe ihn eigentlich immer nur als mein Vater gesehen. Klar, auch Profifußballer gewesen, aber ich war auch noch sehr jung. Habe auch nicht mehr so große Erinnerungen daran, wie er damals gespielt hat oder wie er damals generell für einen Spieler war.
Mhm.
Aber ich habe einfach immer nur die positiven Sachen rausgenommen. Also mein Vater kann mir natürlich auch gerade, wie du gesagt hast, gleiche Position sehr viele Tipps geben, weil ich auch erst in der U19 angefangen habe, Innenverteidiger zu spielen. Deswegen hat mir mein Vater da auch sehr, sehr viel geholfen. Also das sehe ich auch gar keinen als Bürde, auf gar keinen Fall.
Habt ihr auch dann so trainiert richtig zusammen oder war das einfach?
Nein, also ich habe ja damals mit 16 bin ich, also der hat damals in Portugal, war Co-Trainer bei meinem Verein.
Ja.
Der war wirklich, also der hat erst immer nur zugeguckt bei den Spielen und hat sich dann immer so nach den Spieltagen so immer aufgeregt, wie taktisch schlecht oder ne, was man verbessern konnte. Und jedes Mal saß er zu Hause und hat mir und meine Mom dazu erklärt, wie man es besser machen kann. Und da hat meine Mom gesagt, weißt du was, Frank, dann geh doch hin und sag, du willst Co-Trainer werden. Und zum Glück war der Trainer damals auch, der hat super Englisch gesprochen und der war auch richtig korrekter, junger Trainer und der hat natürlich auch sehr viel von meinem Vater gelernt. Und,
ah ja, super.
Dann hat mein Vater das endlich gemacht, braucht ein bisschen Überzeugung, ein bisschen Hilfe von meiner Mom, so zum Pushen. Aber als er das dann gemacht hat, dann hat man schon gesehen, dass wir auf einmal besser gespielt haben. Und, das war schon eine sehr lustige Zeit, das war eine sehr schöne Zeit.
Cool. Okay. So, wir müssen letzte Frage stellen. Die Zeit ist leider schon um. Morgen früh geht's nach Rostock, ja?
Donnerstag.
Heute ist Dienstag. Wir haben vorhin Mittwochs gesendet. Ich bin noch Mittwochs. Donnerstag früh geht's nach Rostock. Wir haben vorhin den Dominik gefragt, wie er sich die Zeit vertreibt. Und er sagte Kartenspielen und Stadtland Fluss. Bist du auch bei dieser Truppe dabei oder hast du andere?
Nee. Das ist mir alles zu wild. Ich höre dann lieber meine eigene Musik oder.
Okay.
Am Anfang ist man redet einfach noch ein bisschen, wenn man gerade losfährt. Aber so nach einer Stunde oder anderthalb Stunden hat man so einen Kaffee getrunken, ein bisschen gequatscht und dann macht jeder so ein bisschen sein eigenes Ding. Der eine guckt Serien.
Okay.
Ich werde mir Narcos runterladen auf Netflix und ein bisschen Musik hören. Und ab und zu, wenn man dann langweilig wird, dann laufe ich ein bisschen durch den Bus und gucke, wo ich mich sonst noch unterhalten kann.
Okay, mit wem liegst du im Zimmer?
Ich lag letztes Auswärtsspiel lag ich mit Schusti.
Mit Schusti, okay. Und nicht der Zimmergenosse, oder schnarcht er?
Nein, ist ein sehr, sehr angenehmer Zimmergenosse.
Okay, das freut uns.
Ja.
Ja, die Zeit ist leider schon um. Jesper, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu telefonieren.
Ja, sehr gerne.
Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute für am Samstag. Auch, würde ich auch gerne mal wieder spielen sehen. Hat immer...
Ja, vielen Dank.
Spaß gemacht, genau. Vielleicht nochmal, also an alle Fans nochmal am Samstag 14 Uhr, ne? Dann schön Waldhof gucken oder Live-Radio hören.
Genau, die Jungs im Livestream machen da auch einen super Job.
Genau, genau. Und ja, dann bleibt mir erstmal zu sagen, vielen Dank Jesper, schönen Abend dir.
Genau. Ja, sehr gerne, euch auch.
Danke.
Alles klar.
Und schönen Channel gucken.
Ja.
Achso, ja, stimmt, ist ja heute.
Okay. Okay. Dann dir auch noch viel Spaß. Gute Fahrt nach Rostock und wie gesagt, hast du 90 Minuten spielen ganz möglichst.
Vielen lieben Dank.
Okay, bis bald.
Tschüss.
Bis dann, ciao.
So. Dann bedanken wir uns, genau. Wir bedanken uns bei euch allen fürs Zuhören. Wir sind wieder am
dritten Dienstag im März für euch da. Bis dahin alles Gute und heute am Mikrofon war der Carlo
und der Paul. Tschüss.
Tschüss.
This is the radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.